Wie gesagt, ich bin Internist auf der Universitätsklinik für Urologie seit etwa jetzt 8 Jahren. Und wie Sie sich sicher vorstellen können, sind natürlich die Patienten auf der Urologie oder an unserer Abteilung ein hoher Anteil dieser Patienten sind alte Patienten, sind polymorbide Patienten und auch entsprechend polypragmatisch dann natürlich therapiert. Und so kommt es eigentlich nicht selten vor, dass Kurven bei uns auf der Urologie so ausschauen. Ich habe hier ein Beispiel genommen, das ist ein Patient, der hat 18 Medikamente. Und wenn ich mich dann eigentlich nicht mehr auskenne, weil es dem Patienten so schlecht geht, dann mache ich oft, setze ich einfach alle diese Medikamente ab und schaue, welche Medikamente ich für wichtiger halte, mit denen arbeite ich dann weiter. Und so ein Vorgehen hat eigentlich mir diesen Vortrag beschert, weil wir haben vor etwa einem Jahr einen Freund von meinem Professor Lesch aufgenommen. Da habe ich ein ähnliches Vorgehen gewählt und Herr Professor Lesch wollte wissen, wer das war. Und da habe ich gesagt, ja, das war meine Tätigkeit und das hat ihn scheinbar doch nachhaltig beeindruckt, sodass er gesagt hat, die Polypharmazie, dieser Vortrag, das wäre doch was für Sie. Und ich habe dann zugesagt und es ist eigentlich sozusagen doch ein sehr aktuelles Thema. Es gibt praktisch keinen internistischen Kongress oder pharmazeutischen Kongress, wo dieses Thema eigentlich nicht besprochen wird. Zum Ablauf möchte ich ein bisschen über die Definitionen, was ist Polypharmazie, was ist der ältere Patient, über die Probleme des älteren Patienten sprechen und hinsichtlich seiner Funktionseinschränkung, also seiner Organdysfunktion, der Multimorbidität und die letzten Endes daraus resultierende Polypharmazie und dann letzten Endes auch, dass sich dann doch deutliche Probleme ergeben hinsichtlich der Polypharmazie. Ein Ausblick. Ich möchte über die Indikationen sprechen. Wie sind eigentlich die älteren Patienten repräsentiert in den großen randomisierten Studien? Gelten auch die Richtwerte bei älteren Patienten? Ich möchte dann die Medikationslisten von sogenannten potenziell inadäquaten Medikationslisten möchte ich vorstellen. Und zwar die österreichische Liste, die 2011, im März 2011 in der Wiener Klinischen Wochenschrift veröffentlicht wurde. Und dann zum Schluss noch ein bisschen über Therapiestrategien oder Gedanken über die Therapien bei älteren Patienten hier zum Vortrag bringen. Zur Polypharmazie ist an sich so die Definition, die allgemein anerkannte Definition der Polypharmazie gibt es eigentlich nicht. Sozusagen in den Studien reicht das von zwei oder mehr pharmakologischen Medikamenten an 240 oder mehr Tagen im Jahr oder fünf oder auch mehr Medikamenteneinnahme oder sogenannte Hochrisikomedikamenten. In der WHO, so habe ich es zumindest nachgelesen, gilt ab 6 Medikamenten spricht man von einer Polypharmazie. Der ältere Patient, wer ist der ältere Patient? Der ältere Patient wird einerseits definiert über die Morbidität oder die Multimorbidität, die geriatrietypische Multimorbidität im Zusammenhang mit älterem Alter, mit höherem Lebensalter, überwiegend eben über 70, wobei hier sozusagen die Multimorbidität im Vordergrund steht und nicht das kalendarische Alter. Oder wird definiert durch das Alter mit Alter 80 plus, beziehungsweise mit in Zusammenhang mit der alterstypisch erhöhten Vulnerabilität, mit Auftreten von Komplikationen, Folgeerkrankungen und eben der Gefahr der Chronifizierung mit dem gesteigerten Risiko des Verlustes der Autonomie, beziehungsweise der Verschlechterung des Selbsthilfestatus. Wie schaut das jetzt in Österreich aus, wenn wir uns die Altersverteilung in Österreich anschauen, 2010? So sehen wir, dass 23% der Österreicher bereits über 60 Jahre alt ist. In 6 Jahren, 2020, werden das 26% sein. Im Jahre 2030 werden über ein Drittel der Österreicher über 60 Jahre alt sein. Das heißt, es ist ein zunehmendes Problem, sozusagen gesundheitspolitisch, gesundheitsökonomisch. Wie gesagt, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen gehört über die Funktionseinschränkungen durch die Organdysfunktionen im Alter. Die beeinflussen eben die Pharmakokinetik oder auch die Pharmakodynamik. Die Pharmakokinetik eben im Sinne dadurch durch die Abnahme der Körperflüssigkeit, durch die Abnahme der Skelettmuskulatur und die damit zunehmender Anteil des Körperfettgewebes. Es kommt zu einer Reduktion der renalen und auch der hepatischen Clearance. Und die Pharmakodynamik also wird auch beeinflusst im Alter. Das heißt, wie wirkt das Arzneimittel auf unseren Organismus? Es gibt erhöhte Sensitivität gegenüber zentralnervösen Substanzen und eine erniedrigte Sensitivität gegenüber beta-adrenergen Substanzen. Zur Nierenleistung möchte ich sagen, dass wir auf Kreatinin, das wird auch sozusagen laborchemisch oft schlecht wiedergespiegelt. Das heißt, Kreatinin bedeutet nicht glomeruläre Filtrationsrate. Wenn Sie hier schauen, zwei Frauen, Kreatinin jeweils 1,0, das Gewicht ist gleich, die eine Dame ist 80, die andere Dame 30 und so sehen Sie, wenn Sie sozusagen mit der Cockcroft-Formel die glomeruläre Filtrationsrate berechnen, sehen Sie das, wo eben das Alter wesentlich eingeht, dass die alte Dame, die 80-jährige Dame doch schon eine deutlich eingeschränkte Nierenfunktion hat bei eigentlich normalen Kreatininwerten. Auch die hepatische Elimination im Alter ist natürlich betroffen. Das heißt, das Lebergewicht nimmt im Vergleich zur Körpermasse ab. Die Durchblutung der Leber wird um 30-40% reduziert, was natürlich zur Reduktion in der hepatischen Clearance kommt. Es kommt zu einer Reduktion oder Abnahme der Plasmaproteinbindung, sodass praktisch restriktiv die Stoffe mit hoher Plasma-Eiweißbindung, wie zum Beispiel Diazepam oder Fenprochromon, eliminiert werden und zu den ganzen Interaktionen über das Zytochromsystem mit eben Enzyminduktion oder Enzyminhibition hat Herr Professor Beubler ja schon ausreichend berichtet. Zur Pharmakodynamik. Es ist auch sozusagen im Alter kommt es auch hier zu wesentlichen Veränderungen. Das heißt, die Empfindlichkeit ist gegenüber Benzodiazepinen ist im Alter gesteigert mit teilweise paradoxen Reaktionen wie Erregung auf Benzodiazepine, die exorbitalen Nebenwirkungen durch Neuroleptika bzw. anticholinerge Nebenwirkungen bei trizyklischen Antidepressivern. Dann das Digitalis haben wir heute auch schon gehört, das heißt sozusagen wegen der sehr großen Anstiegssteilheit zu einer rasch toxischen Dosis mit eben bradykarden Rhythmusstörungen und auch die Empfindlichkeit gegen Beta-Blocker ist erniedrigt. Im Alter gibt es natürlich auch gestörte Kompensationsmechanismen. Denken wir an die orthostatische Dysregulation bei Gabe von Antihypertensivern, die rasche Dehydratation durch Diuretika oder auch die Prolongierung oder Aggravierung der Niereninsuffizienz durch Verwendung von nicht-steroidalen Antirheumatikern. Schauen wir uns die Entwicklung der Multimorbidität im Alter an, so sehen wir, dass sozusagen in der 7. Lebensdekade etwa 12% der Patienten 4 oder mehr Erkrankungen haben. Das steigert sich dann bis zu einem Anteil von 26% der über 85-Jährigen haben bereits 4 oder mehr Erkrankungen. Das resultiert natürlich dann auch gerade in dieser Altersgruppe zu vermehrten Krankenhausaufenthalte und auch die Krankenhausaufenthaltsdauer ist in diesem Alter deutlich erhöht im Vergleich zu Patienten, die jünger sind. Was trägt jetzt zur Multimorbidität bei? Es sind dies vor allem die Erkrankungen, kardiovaskulären Erkrankungen, wie der Bluthochdruck, die koronaren Herzerkrankungen, Erkrankungen mit der Presbyakusis oder auch Seherkrankungen, der Katarakt nimmt zu mit zunehmendem Alter, dann auch die orthopädischen Beschwerden, die Diabetes mellitus und die anderen Sehstörungen sind über die Dekaden praktisch gleich verteilt. Letzten Endes führt diese Multimorbidität, wie heute schon erwähnt, zu einer Polypragmasie. Das ist hier von Beuth, der hat das sehr schön zeigen können. Das ist eine imaginäre 79-jährige Patientin mit Hypertonie, Diabetes mellitus, Osteoporose, Arthritis und COPD. Also eine durchaus typische Patientin. Das würde dann bei leitlinienkonformer Therapie zu 12 Medikamenten führen, in 19 Dosierungen an 5 Tageszeiten und teilweise widersprüchlichen nicht-medikamentösen Empfehlungen. Das führt natürlich, sehr schön hier gezeigt, das sind Angaben von der Gebietskrankenkasse, dass sozusagen im Alter der Arzneimittelverbrauch überproportional ansteigt. Das heißt, die 75- bis 84-jährigen Patienten nehmen 34-68% der Patienten 6 oder mehr Medikamente ein. Das führt natürlich zu Problemen, Probleme mit der Compliance, Probleme mit den unübersichtlichen Interaktionen, wie heute schon gehört, natürlich zur Kumulation des Risikos von unerwünschten Nebenwirkungen und natürlich eine erhöhte Hospitalisationsrate. Zur Polypharmazie eine sehr alte Studie, aber die zeigt doch sehr deutlich, dass mit zunehmender Anzahl der Medikamente immer sozusagen die Compliance-Rate deutlich sinkt. Wenn praktisch unsere Patienten mit einem Medikament noch 80% die Medikamenten einnehmen, so nehmen bei 6 Tabletten oder Medikation nur noch 20% regelmäßig ihre Medikamente ein. Das sind natürlich, hier muss man auch gerade beim alten Patienten an die funktionellen Einschränkungen sich gegenwärtigen. Das heißt, es kommt zu einer Visusverschlechterung, zerebralen Einschränkungen, auch die Feinmotorik. Das heißt, in dieser Studie konnte sehr schön gezeigt werden, dass zum Beispiel 10-21% der Patienten gar nicht zu ihren Medikamenten kommen, weil sie einfach den Blister nicht aufmachen können oder auch einen Schraubverschluss nicht öffnen können. Ja, das heißt, sie müssen schon auch schauen, man muss auch schauen, dass man die Medikation so verabreichen kann, dass der Patient auch zu seinen Medikamenten kommt. Die Wahrscheinlichkeiten der Interaktionen, das haben wir heute auch schon gehört, eben Arzneimittel mit geringer therapeutischer Breite oder steiler Dosis-Wirkungskurve, wie gesagt Herzglykoside, Theophylline, dann Enzyminduktion, Enzyminhibitoren. Und dieser Punkt ist vielleicht besonders wichtig, rezeptpflichtige Medikamente und die sogenannten Over-the-Counter-Präparate. Ich denke da vor allem so an die Phytopharmaka, die so schnell einmal verabreicht werden. Das heißt, es gibt da sozusagen die Brown-Bag-Methode, das heißt, lassen Sie sich einmal alle Medikamente, auch die Topika und so weiter, von dem Patienten bringen und schauen Sie einmal nach, was der eigentlich alles so einnimmt an Medikamenten. Auch die sozusagen, die nicht verschrieben werden, nicht rezeptpflichtig sind. Dann natürlich die Multimorbidität steigert die Interaktionen, das hohe Alter und die Polypharmazie. Polypharmazie haben wir heute schon gesehen, dieses schöne Dia. Sie sehen also, bei sechs Medikamenten haben wir mit möglicherweise 15 Interaktionen zu rechnen. Das steigert sich natürlich überproportional. Wenn Sie denken an meinen ersten Patienten, den ich gezeigt habe, mit 18 Medikamenten, also können wir möglicherweise mit einer doch erklecklichen Anzahl an Interaktionen rechnen. Letzten Endes führt auch die unerwünschten Arzneimittelwirkungen zu einer deutlichen Zunahme der Notfallaufnahmen im Alter. Das heißt, mit steigendem Alter werden die Notfallaufnahmen wegen unerwünschter Arzneimittelwirkungen häufiger. Das heißt, bis zu 26% der über 85-Jährigen werden wegen diesen aufgenommen auf Notfallaufnahmen in Amerika. Wie präsentieren sie sich klinisch? Das haben wir heute auch schon gehört. Es sind vor allem die Stürze. Stürze oder orthostatische Hypotension mit Stürzen 24%, durch akuten Herzversagen mit Lungenödem 17% und Delirium 15%. Das sind sozusagen die häufigsten klinischen Präsentationen unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Wenn Sie jetzt vergleichen, die Patienten, die aufgenommen wurden wegen dieser Nebenwirkungen, mit Patienten, die wegen nicht unerwünschter Nebenwirkungen aufgenommen wurden. Wenn Sie die vergleichen, die unterscheiden sich nicht im Alter, die unterscheiden sich nicht in der Geschlechtsverteilung oder in Anzahl ihrer Komorbiditäten oder in der Anamnese einer unerwünschten Arzneimittelreaktion oder in der Aufnahmedauer. Die einzige Unterscheidung dieser Patienten liegt in der Anzahl ihrer Medikamente. Die haben signifikant mehr Medikamente als die Patienten, die wegen nicht unerwünschter Arzneimittelwirkungen aufgenommen wurden. Welche Medikamente sind das? Ich habe hier fokussiert mich auf die internistischen Medikamente. Das sind die kardiovaskulären Medikamente, und zwar Medikamente für die Behandlung der Hypertonie oder Antiarrhythmika bzw. Nitrate. Das sind die ACE-Hämmer, die Diuretika, Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten, das Digoxin und die Nitrate. Und dann natürlich auch die Gruppe der antiinflammatorischen Medikamente, wie Kortikosteroide oder nichtsteroidale Antirheumatika und die Antithrombotika mit Aspirin in der prophylaktischen Dosis und Warfarin. Die Polypharmazie ist auch ein Mortalitätsindikator. Das heißt, in dieser Studie Die war zweigeteilte Studie. In der ersten Phase wurden Patienten eingeschlossen, die 75 und älter waren. Sie wurden stratifiziert in drei Gruppen, nach 0 bis 5 Medikamenten, nach 6 bis 9 Medikamenten und 10 und mehr Medikamenten. Und die Gruppe, die die meisten Medikamente hatte, hatte die höchste Sterblichkeitsrate, die höchste Mortalitätsrate. In dieser ersten Phase der jüngeren Patienten wurde dann das nach Komorbiditäten adjustiert, da war das nicht mehr signifikant. Allerdings in der zweiten Phase, in der ältere Patienten eingeschlossen wurden, also über 80 oder 80 und über 80, auch wieder dieselbe Stratifizierung in diese drei Medikamentengruppen. Und hier konnte sozusagen, blieb der Unterschied, also wie war die Mortalität in der Gruppe mit den meisten Medikamenten signifikant erhöht, auch unabhängig von den Komorbiditäten. Ebenfalls in dieser Meta-Analyse konnte sehr schön gezeigt werden, von 10 Studien konnte sehr schön gezeigt werden, dass die Hälfte, 50% der unerwünschten Arzneimittelwirkungen, also möglicherweise als vermeidbar eingestuft wurde. Das heißt, die Auswirkungen sind einerseits eine zunehmende Anzahl an unerwünschten Nebenwirkungen und Interaktionen. Mit dem zunehmenden Alter steigt dadurch auch die Anzahl der Notfallaufnahmen. Die häufigsten Aufnahmen waren verursacht durch Stürze, Lungenödem und Delirium. Die Polypharmazie ist ein Mortalitätsindikator und 50% dieser Aufnahmen wegen unerwünschten Arzneimittelwirkungen wären potenziell vermeidbar. Die unerwünschten Arzneimittelwirkungen, da gehe ich später dann noch einmal drauf ein, im Genauen, das sind eben die nicht-steroidalen Antirheumatika, welche die Diuretika, das Warfarin, die ACE, haben wir heute alle schon gehört, die Antidepressiva, die Beta-Blocker, Opiate, Digoxin, die Glukokortikoide und das Clopidogrel. Das sind die Medikamente, die so hauptsächlich für die Arzneimittelwirkungen unerwünschten verantwortlich sind. Es gibt aber auch sozusagen die gesunden Medikamente, die Phytopharmaka, wie zum Beispiel das Johanniskraut, das haben wir heute auch schon gehört, das heißt, die induzieren den Medikamentenabbau durch Bindung an das Zytochrom 450. Sie senken dadurch den Wirkspiegel von Digoxin, von Fenprokumon und Midazolam und haben serotinerge Reaktionen mit den SSRIs. Die Ginkgo-Präparate, die hemmen die Thrombozytenaggregation, führen dadurch vermehrt zu Blutungen bei gleichzeitiger Anwendung mit nicht-steroidalen Antirheumatika und Acetylsalicylsäure. Ginseng und Knoblauch vermindert die Wirkung der Kumarine. Zu den Indikationen bei älteren Patienten, das heißt, wie sind sie repräsentiert in den Studien? Wenn Sie hier anschauen, die Inzidenz der Herzinsuffizienz, so ist die Herzinsuffizienz eine Erkrankung des hohen Lebensalters. Und schauen wir uns jetzt sozusagen den mittleren Einschlussalter der wichtigsten Herzinsuffizienzstudien an, liegt der bei 60 Jahren. Das heißt, diese Gruppe ist deutlich unterrepräsentiert. Ebenso die Zielwerte, zum Beispiel anhand des Blutdruckwerte älterer Patienten, ist es immer unter 140, 90. Hier herausgehoben die wichtigsten Studien bei alten Patienten. Diese verschiedenen Blöcke zeigen die verschiedenen Studien. Grün bedeutet einen Benefit, orange bedeutet einen partiellen Benefit, rot keinen Benefit. Und Sie sehen, hier strichliert, das sehen Sie vielleicht nicht ganz so deutlich, ist sozusagen der Zielblutdruck von 140 Systole. Das heißt, keiner dieser Studien hat eigentlich den Zielblutdruck erreicht, waren trotzdem vorteilhaft in dieser Patientengruppe. Lediglich die einzige Studie, die praktisch keinen Benefit zeigen konnte, war die Studie, die ausreichend den Blutdruck gesenkt hatte, nach den geltenden Richtlinien. Das heißt, darauf wurde auch letztes Jahr reagiert. Das heißt, die Richtlinien sind ja hinsichtlich der Therapie des Blutdruckes korrigiert worden bei älteren Patienten. Das heißt, lediglich der fitte, sonst gesunde ältere Patient, für den gelten die Zielblutdruckwerte unter 140,90. Für den Patienten, der alt ist, der in einer schlechten klinischen Situation ist, der polymorbid ist, hier gelten die Zielblutdruckwerte erst Blutdrucksenkung systolisch über 150 bzw. gar über 160. Ja, man ist auch angewiesen von den Hypertoniegesellschaften den Blutdruck zu messen im Sitzen und auch im Stehen, um eventuelle Orthostase verhindern zu können. Diese Problematik führte zur Einführung sogenannter potenziell inadäquater Medikationslisten. Das hat begonnen 1991 durch Beers bei Pflegeheimpatienten, wurde dann erweitert 1997 auf alle über 65-Jährigen, die zu Hause leben. In Kanada wurde 1997 eine Liste dafür publiziert, die allerdings noch zusätzliche Angabe über Arzneimittelwirkungen und Erkrankungen machte. 2007 war die erste europäische Liste, 2010 die deutsche Liste und 2011 kam, wie gesagt, in der Märzausgabe der Wiener Klinischen Wochenschrift, kam die erste Liste potenziell inadäquater Medikamente für Österreich heraus. Vielleicht nur ganz kurz, wie werden diese Listen erstellt? Die werden durch einen sogenannten Delphi-Prozess erstellt. Das heißt, hier setzen sich wirklich gescheite Leute, also Experten zusammen, die eben sozusagen hohe Erfahrungen haben in der Therapie alter Patienten und taxieren die Medikamente nach der sogenannten Likert-Skala von sozusagen sicher potenziell inadäquat bis 5 sicher nicht potenziell inadäquat. Und sozusagen ab einem 95-prozentigen Konfidenzintervall von unter 3 werden diese Medikamente als potenziell inadäquat definiert. Und ich möchte Ihnen hier ganz kurz die wichtigsten, zumindest internistischen Liste vorstellen. Das ist eben die österreichische Liste, eben mit den nicht-steroidalen Antirheumatika, die hier aufgeführt sind, eben mit ihren Nebenwirkungsprofil, mit eben diesen gastrointestinalen Ulzera, Blutung, Leber- und Niereninsuffizienz, Hypertonie. Als Alternative werden hier angeführt Paracetamol, Mitamizol, Hydromorphin. Herausheben möchte ich das Indomedazin. Das hat die höchste Rate an ZNS-Nebenwirkungen wie Delirium aller nicht-steroidalen Antirheumatika. Und dann das sozusagen häufig verwendete Acetylsalicylsäure. Vor allem bei langer Anwendung hat es die höchste Rate an gastrointestinalen Nebenwirkungen aller nicht-steroidalen Antirheumatika. Bei den Opiaten haben wir heute auch schon gehört, das Petidin, das Buprenorphin und das Tramadol. Beim Petidin, das macht vor allem Konvulsionen, Delirium, Sedierung und Atemdepressionen. Das Buprenorphin hat ZNS-Nebenwirkungen wie Sedierung, Delirium, gastrointestinale Nebenwirkungen wie Nausea, Obstipation bei Langzeitanwirkung und anticholinerge Nebenwirkungen. Tramadol, das Tramal, erniedrigt die Reizschwelle für Krämpfe, kann ein Delirium verursachen und macht eben diese häufigen gastrointestinalen Wirkungen wie Erbrechen, Vertigo und Obstipation. Als Alternative wird in dieser Liste Hydromorphin angegeben zur Therapie. Die COPD-Medikamente wie das Theophylline, das ist schwierig, weil es eben vor allem kardiale Arrhythmien verursachen kann, wie Vorhofflimmern, Vorhofflattern, aber auch zu Krämpfen, Somnolenz oder auch gastrointestinale Symptome macht, wie Erbrechen oder Obstipation. Allerdings ist das hier dosisabhängig. Als Alternative aller anderen Inhalationsmedikamente, einschließlich Tiotropium, Glukokortikoide und langwirksame Betamimetika. Zu den Antiarrhythmikern, da möchte ich zusammenfassen: Flecainid, Propafenon und Sotalol. Diese drei haben vor allem proarrhythmogene Effekte. Das heißt, die können ventrikuläre Arrhythmien auslösen, bis zum Kammerflimmern, bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand. Denn beim Sotacor, das haben wir heute auch schon gehört, sind vor allem die QT-Zeitverlängerungen noch zusätzlich zu erwähnen, vor allem bei Patienten mit einer Niereninsuffizienz. Alternativen werden uns auch genannt, das heißt, wenn sozusagen das Ziel die Kardioversion, also die Herstellung eines Sinusrhythmus ist, dann Amiodarone oder die Frequenzkontrolle mit Beta-Blockern, mit Verapamil, Diltiazem und Digoxin. Zu erwähnen wäre auch noch das Donedarone, das bekannte Multac. Multag führt allerdings zu Leberfunktionsstörungen bis zum Leberversagen. Das heißt, Patienten, die dieses Medikament verwenden, müssen sie regelmäßig die Leberwerte kontrollieren. Wir haben erhöhte Mortalitätsraten bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Es ist lediglich ein Reservemedikament für Kontraindikationen gegen Amiodarone oder Beta-Blocker. Das Digoxin, das Lanidop, vor allem bei Niereninsuffizienz zur raschen Akkumulation mit eben Nausea, Erbrechen, Erschöpfung, Sehstörungen und kardialen Rhythmusstörungen. Als Alternative nennt uns die Experten hier Digidoxin, das scheinbar besser verträglich ist, überhaupt in Frage zu stellen, die Herzglykoside. Antihypertensiva, Clonidin, Methyldopa, das kurzwirksame Calcium-Antagonist Nifedipin oder auch die Alpha-Blocker, Doxazosin und Terazosin. Hier beim Clonidin eben die Hypotonie und Bradykardie vor allem zu erwähnen. Dann beim Methyldopa die orthostatische Hypotension und Sedierung. Methyldopa ist sicherlich gerechtfertigt bei Patientinnen, die bei schwangeren Patientinnen oder bei EPH-Gestose ist so das. Jetzt habe ich irgendwas falsch. Ja. Ist das indiziert? Kurzwirksames Nifedipin ist eigentlich meiner Meinung nach obsolet. Es macht einerseits schwere Hypertonien, das heißt einen unkontrollierten, führt zu unkontrollierten Blutdruckabfällen. Das Koronarestil-Phänomen führt natürlich zu einem erhöhten kardiovaskulären Myokardinfarktrisiko und es zeigt eine erhöhte Mortalität bei Älteren. Die Alpha-Blocker, das Doxazosin und Terazosin, ist eigentlich auch ein wirklich in jeder Hypertonie ein absolutes Reservemedikament, weil es einfach sehr viele Nebenwirkungen hat, wie eben Hypotonie, Mundtrockenheit, kann zu Miktionsstörungen bis zur Harninkontinenz führen, macht auch ZNS-Nebenwirkungen und erhöht das Risiko für zerebrokardiovaskuläre Erkrankungen. Alternativ alle anderen Antihypertensiva, ACE-Hämmer, Angiotensin-Rezeptorblocker, Calcium-Antagonisten, langwirksame Calcium-Antagonisten und hier habe ich vergessen noch zu schreiben, die Beta-Blocker. Antiemetika, Dimenhydrinat, hier ist die Effektivität nicht sicher. Es gibt anticholinerge Nebenwirkungen wie Harnverhalt, Glaukom und Sedierung. Die Ergotamin-Alkaloide haben eigentlich gar nichts mehr verloren in der Therapie älterer Patienten, sollte man absetzen, einfach wegen der Vasokonstriktion mit Angina pectoris, wegen Hypertonie, Glaukom, Leber, Nierenversagen, Harnverhalt und auch Krämpfe. Die Antidiabetika, hier vor allem das Clibenclamid, nicht zu verwenden bei älteren Patienten, weil es einfach ein langwirksamer Sulfonylharnstoff ist und die haben einfach das Risiko, viel eher Hypoglykämien zu entwickeln. Das heißt, wir sollten uns da überlegen, Sulfonylharnstoffe mit kürzerer Halbwertszeit zu verwenden. Ich komme auch noch aus der Urologie, deswegen die Urologen verwenden auch diese ganzen urologischen Spasmolytika, die sind ja heute auch schon erwähnt werden mit ihren anticholinergen Nebenwirkungen und was da wirklich unangenehm ist, ist die QT-Zeitverlängerung. Ja, also da muss man wirklich vorsichtig sein bei diesen Spasmolytika als Alternative, wir nennen uns Trospium genannt oder beziehungsweise nicht medikamentöse Therapien, Beckenbodengymnastik, Physioverhaltenstherapien. Thrombozytenaggregationshemmer haben wir heute auch schon gehört, vor allem das Ticlopidin, das macht Blutbildveränderungen und das Pasucrel ist bei Älteren eigentlich nicht einzusetzen, weil es einfach ein sehr ungünstigen Nutzen-Risiko-Verhältnis hat, vor allem für Patienten, die älter als 75 Jahre sind. Auch das sehe ich immer wieder auf der Urologie noch, das Nitrofurantoin als sozusagen als Langzeitprophylaxe für rezidivierende Harnwegsinfekte. Das sollte eigentlich auch keinen Platz mehr haben, weil es einfach pulmonale und Nebenwirkungen hat und Leberschädigungen machen. Letzten Endes hier alle Antibiotika nach Antibiogramm. Die Antihistaminika, Hydroxyzin und Dimetidin sollten eigentlich aufgrund ihrer anticholinergen Nebenwirkungen nicht mehr verwendet werden und auch diese Medikamente machen eine QT-Zeitverlängerung. Das heißt, hier kann man ja Alternativen, nicht sedierende, nicht antikolinerg wirkende Antihistaminika wie Cetirizin, Loratidin und Desloratin. Letzten Endes, wenn Sie die Übersetzung erlauben, die Medikationsangemessenheitsindex, es gibt sozusagen von Henlon publiziert, gibt diese 10 Fragen letzten Endes. Gibt es eine klare Indikation? Ist die Wirksamkeit gegeben? Überwiegt der Nutzen das Risiko? Ist die Dosierung korrekt? Sind die Einnahmevorschriften korrekt? Interagiert dieses Medikament eventuell mit anderen? Interagiert das Medikament mit vorhandenen Erkrankheiten? Gibt es vielleicht spezielle Anwendungsvorschriften? Gibt es Doppelverschreibungen? Anderer Arzt, andere Medikamente, Urologe schreibt vielleicht auch mal einen Alpha-Blocker auf zum Beispiel. Ist die Behandlungsdauer adäquat? Und es kommt aus Amerika natürlich die Studie, gibt es kostengünstigere Alternativen. Das heißt, die Therapiestrategien sind einfach die Erhalt der Funktionalität, die Erhalt der Selbstständigkeit und der Erhalt der Lebensqualität. Letzten Endes nicht irgendwie primär und sekundär prophylaktisch Reduktion von Folgeerkrankungen, die sich eventuell Jahrzehnte später einstellen können. Oder wenn Sie sehen, wie wenig repräsentiert eigentlich diese Altersgruppen sind, die strikte Umsetzung der Guidelines. Man kann eigentlich sagen zur Therapie, start low, go slow. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.